So, und schon sind wir in der Rundfreifunksendung Nummer 41. Bisher habe ich immer noch mitgezählt. Und wir werden heute noch ein paar Sachen hören vom Chaos Communication Congress. Letztes Jahr Silvester in Berlin gewesen. Und da sind noch ein paar Sachen offen, die wir euch noch nicht vorgespielt haben. Wir fangen an mit ein paar Sicherheitslücken aus dem letzten Jahr.
Ein Hinweis von einem ARD-Magazin, mal ein Fingerabdrucksystem in einem Supermarkt angeschaut, was eigentlich sehr ähnlich ist wie die Systeme, die auch zur Erfassung der Fingerabdrücke in den Bürgerämtern, in den Meldestellen verwendet werden und wahrscheinlich später auch an den Grenzkontrollen. Wir haben gezeigt, wie man mit einer Fingerattrappe sozusagen, also mit einem gefälschten Fingerabdruck, eine andere Identität vorgibt und haben es dann geschafft, die Reporter von ARD, denen wir diese Fingerabdrücke gemacht haben, haben es dann geschafft, quasi auf eine fremde Identität einzukaufen. Also man muss sich da anmelden vorher, dann da seine Bankverbindung an und beim Einkauf mit dem Fingerabdruck wird das Geld dann automatisch vom Konto abgebucht. Und wenn ich jetzt jemand anders zu sein, dann kann ich damit auf fremde Kosten einkaufen gehen.
Und das ist für den auch technisch nicht perfekten Normalbürger durchaus erlernbar, oder?
Es gibt eine Anleitung dazu von uns auch im Netz und das muss auch dazu sagen, das haben wir uns auch nicht selbst ausgedacht, das haben andere Leute schon längst vor uns herausgefunden, wie man so Fingerabdrücke fälschen kann. Es ist keine große Sache, man braucht dazu Digitalkamera und einen herkömmlichen Drucker und ein bisschen Holzleim und dann kann man sich diese Fingerabdrücke selbst nachmachen.
Mich interessiert, ob jetzt wieder quasi ein derartiges Hightech-Desaster ins Rollen gebracht wurde, ähnlich wie bei dem Mautsystem, wenn dann wieder die Funktionalität in Frage gestellt wird. Ist das vergleichbar?
Nee, also bei dem Mautsystem ist es so, dass zum einen es ja nur in Anführungszeichen für Lkw ist und damit jetzt auch nicht konkret Personen betroffen sind, sondern in Anführungszeichen nur LKWs. Wir haben es damit aber auch nicht mit einer direkten Zurückweisung zu tun. Also es ist nicht so, dass ein LKW sofort auf der Autobahn gesprengt wird, nur wenn sein Kennzeichen nicht richtig erkennt wurde oder wenn seine Onboard-Unit nicht richtig abrechnet. Was Ähnliches haben wir aber eigentlich an der Grenze, dass also wenn jemand der Fingerabdruck nicht richtig erkennt wird oder die Gesichtserkennung einen Fehler meldet, dann muss derjenige sich irgendwelchen peinlichen Kontrollen unterziehen, wird möglicherweise erstmal als Terrorist verdächtigt. Und was das heißt, kann sich jeder selbst ausmalen. Und das ist nicht schön, was da passieren wird. Und insofern sehen wir das ganz sehr skeptisch und können eigentlich nur davor warnen, so eine sehr unausgereifte Technologie dann auch tatsächlich einzusetzen. Von dem Aspekt der freiheitlichen Einschränkungen durch die Abnahme der Fingerabdrücke, also der erkennungsdienstlichen Behandlung bei der Beantragung von Pässen mal ganz abgesehen.
Welche weiteren Tipps und Tricks, nenne ich es jetzt mal, bieten Sie denn an, um diverse Maßnahmen zur allgemeinen Sicherheit, wie die ja gerne genannt werden, zu überlisten?
Also was die Fingerabdrücke oder also die Chips in den Reisepässen angeht, da wissen wir von Leuten, dass sie erfolgreich ihre Chips zum Beispiel mit Hilfe von einer Mikrowelle oder von einer umgebauten Einwegkamera mit Blitzlicht kaputt gemacht haben. Dazu gibt es auch Anleitungen im Netz. Die Idee ist also, dass die Fingerabdrücke derzeit, wenn wir den Behörden mal vertrauen, nur auf dem Pass selbst gespeichert werden, also auf dem Chip. Das heißt, die sind nicht in der zentralen Datenbank hinterlegt. Es gab aber auch immer wieder mal den Wunsch, und der besteht eigentlich auch noch, dass es dann auch irgendwann doch mal eine zentrale Datenbank gibt von allen Reisepässen, von allen Fingerabdrücken. Mit dem kann man vorbeugen, indem man den Pass, wenn man ihn jetzt bekommen hat, den Chip zerstört, unbrauchbar macht. Das ist dann allerdings eine Sachbeschädigung. Das muss jeder selbst wissen, ob er das macht oder nicht. Allerdings kann man es dem Chip auch nicht ansehen, ob er kaputt ist oder nicht und vor allem nicht, ob er absichtlich oder aus Versehen kaputt gegangen ist. Diese Chips sind schon auch sehr empfindlich, die da eingebaut sind und dann kann man auf jeden Fall verhindern, dass sie nachträglich eingesammelt werden. Und ein Reisepass mit einem kaputten Chip nach Auskunft der Bundesregierung auch nach wie vor ein gültiges Reisedokument. Das heißt also, zumindest an der Grenze von Deutschland hat man da erstmal nichts wirklich zu befürchten, außer dass es vielleicht ein paar unangenehme Fragen gibt.
Aber man kommt quasi nur noch in die Nachbarländer Deutschlands, oder? Also ohne Chip geht es dann nicht mehr über das große Meer.
Das ist eine ganz interessante Frage, wie dies die anderen Länder handhaben. Also es ist ja durchaus denkbar, dass ich in Deutschland ins Flugzeug einsteige, dann auf einem Langstreckenflug 12 Stunden meinen Reisepass in meiner Hosentasche habe, drauf sitze und dann durch die Belastung zum Beispiel die Antenne durchbricht oder so und ich steige aus dem Flugzeug und dieser Chip ist dann kaputt. Das kann durchaus mal passieren. Und da glaube ich nicht, dass die Länder da dann wirklich große Schwierigkeiten machen können. Aber das ist eine interessante Sache, wo auch die Bundesregierung bisher gar nicht erst versucht hat, über das Problem zu reden oder das irgendwie mit anderen Ländern zu klären im Rahmen von Abkommen. Das ist alles noch offen. Aber es gibt auch noch praktisch keine Länder, die tatsächlich diese Chips auch lesen, davon mal abgesehen.
Wissen Sie, wie viel dieses Biometriesystem gekostet hat?
Nee, also Zahlen gibt es dazu nicht. Es ist so, dass das Bundesinnenministerium da grundsätzlich nichts zu sagt. Das heißt immer nur, die Geräte werden im Rahmen von Ersatzbeschaffung gekauft. Aber das ist natürlich Quatsch, weil bisher mussten nur einfache Lesegeräte da sein für die Pässe oder vielleicht irgendwelche Prüfgeräte, ob die Pässe echt sind. Aber natürlich eine Gesichtserkennung mit Kamera, ordentliche Ausleuchtung und allem, ein Abdruckscanner, das ist natürlich keine Ersatzbeschaffung, weil es ist ja nichts, was es vorher schon gab. Insofern entstehen noch ganz erhebliche Kosten. Das wird aber, behaupte ich mal, absichtlich verschwiegen von der Bundesregierung.
Die Rundfreifunksendung, also diesmal aus dem Studio. Nichtsdestotrotz werde ich heute mal wieder jemanden anrufen. Diesmal in Berlin. Da gibt es ja so ein Projekt, die arbeiten auch mit der Stadtverwaltung zusammen und wollen öffentlichen Raum da verfreifunken. Und da ist auch ein Leipziger nach Berlin gefahren. Da werden wir mal anrufen. Und bis dahin gibt es hier noch ein paar Beiträge, zum Beispiel
ja, hallo,
mit diesen Hackern vom Kongress.
Hier ist der Wolf nochmal vom Radio Orange auf meinem Streifzug live durch den 24C3. Ich bin gerade gestolpert über einen Stand, der hier am Rande des Weges ist, wo ich Bücher finde, auf denen so Titel stehen wie Kannibalen und Schamanen, Trance von der Magie zur Technologie oder Typologie der Berauschten. Das sieht hier so aus wie so ein Rauschgiftstand. Was genau hat Schamanie mit dem 24C3, mit einer Computermesse zu tun?
Also da muss man ein kleines bisschen ausholen. Der Verlag, den wir hier hauptsächlich anbieten, also das Bücher wir hauptsächlich anbieten, war ursprünglich mal der Verlag, der die beiden Hackerbibeln in den 80er Jahren rausgebracht hat. Auch seitdem verschiedentlich so artverwandte Themen behandelt hat. Aber das ist halt nicht das einzige Thema beim Verlag, sondern es geht auch sehr viel eben um ja, so umgekehrte Ethnologie, um lauter Themen, die auch sonst im Verlagswesen nicht unbedingt so berücksichtigt werden. Also in dem Sinn passt das hier schon rein. Also dass es halt Chaos repräsentiert, so ein bisschen die Abweichungen, das Überraschende so auch mit anbietet. Ja, Themen, die man woanders vermutlich so auf einem Haufen auch nicht finden würde.
Ja, das kann man so sehen. Also ist es mehr so historisch gewachsen jetzt aus dem Ursprung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also es gab die Hackerbibeln, dann gab es auch mal von uns noch ein Buch über Wau Holland, den Mitbegründer des Chaos Computer Club, das wir hier auch anbieten. Und viele andere Themen haben sich dann auch im Laufe der Zeit dazu ergeben. Also auch gerade, weil wir das schon seit ein paar Jahren auch den Bücherstand hier betreiben, man so mitbekommt, was die Hacker vielleicht auch noch so lesen wollen oder was sie mal lesen sollten.
Ja, okay, dann sage ich Dankeschön und ja, viel Erfolg weiterhin.
Ja, mit dem Lesen sollten, mit den Büchern, das ist manchmal schwierig. Deswegen weiter der nächste Audiobeitrag. Eigentlich ist es ein Videobeitrag.